Vom 22. bis zum 24. Mai findet die Hirtenkonferenz für Gemeindemitarbeiter und Leiter statt. Von Donnerstag bis Samstag sprechen Carrie Hardy, Alexander Strauch, Tim Kelly und weitere in der Lutherstadt Wittenberg über das Thema Ältestenschaft. Alle Infos und die Anmeldung findest du unter www.hirtenkonferenz.de.
Dann also hallo auch von meiner Seite. Ich bin froh, hier sein zu dürfen, glaube ich. Unsere Themen bauen aufeinander auf. Cheryl und ich, also wir wollen über Glauben sprechen, über Vertrauen. Und ich in der Broschüre, eigentlich bin ich dran für den Leben von Sarah, um als Beispiel zu geben, was es heißt, Vertrauen zu lernen. Und Cheryl baut dann darauf auf, in der nächsten Stunde Vertrauen leben, auch auf einer Stelle, die wir beide anschauen werden. Und ich hoffe dabei, Cheryls Vortrag nicht kaputt zu machen. Als wir darüber gesprochen haben, wie könnten wir das hier aufteilen und wir uns entschieden haben, ich mache über Sarah, dann ich lag im Bett und habe mir gedacht, Sarah, was würde ich positiv über Sarah sagen? Von allen Frauen aus der Bibel, die ich als positives Beispiel begleiten möchte, Sarah hat ihren Mann als ihren Bruder ausgegeben und hat sich in schwierigen Situationen gebracht. Würde ich das meiner Tochter, hätte ich eine empfehlen wollen? Wahrscheinlich nicht. Und dann Sarah, die auch ihren Mann ermutigt hat, eine Sklavin zu nehmen, um einen Nachkommen zu bekommen, auch nicht gerade mein bestes Beispiel. Dann hat sie auch noch gelacht, wo der Engel sagte, sie würde ein Kind bekommen. Also irgendwie, Sarah hat bei mir nicht so gut abgeschnitten, so in meinen Gedanken über Sarah. Und dabei muss ich aber sagen, und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, Hebräer Kapitel 11 aufzuschlagen. Und wie wir wissen, ist Hebräer 11 die Stelle, wo es über den Glauben geht und Glauben wird beschrieben. Und dann sind viele Helden des Glaubens aufgezeichnet. Und in Vers 11 von Hebräer 11, da steht, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Merkt das, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. In anderen Worten, Sarah soll mir ein Beispiel sein. Und deswegen wollen wir Sarah auch anschauen. Ist dein Leben so geworden, wie du dir das vorgestellt hast? Sind deine Hoffnungen alle erfüllt worden? Deine Träume? Manche von euch sind noch jung und haben noch die Träume. Und das ist gut so. Daran wollen wir, das ist nicht falsch. Und man darf daran zu einem bestimmten Grad auch hoffen und festhalten. Aber manche von uns sind auch älter. Und wir schauen zurück und müssen sagen, nicht alle Träume haben sich so erfüllt, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt bin ich auch an einem Punkt, wo vielleicht nur noch 15, 20 Jahre, je nachdem, wir wissen nicht, wie der Herr mit unserem Leben vorgehen wird. Wie schauen die aus? Welche Erwartungen, welche Träume habe ich? Wir haben drei Söhne und ich habe ganz klare Vorstellungen gehabt, wie das Leben meiner Söhne mit Jesus Christus sein würde. Wie auch unsere Beziehung bleiben würde, nachdem meine Kinder aus dem Haus sind und Kinder bekommen, also Familie und Kinder. Und ich hatte sehr klare Vorstellungen. Und ich muss sagen, vieles ist anders geworden. Zum Teil auch schmerzhaft anders geworden. So lebt man auch mit Enttäuschungen oder Erwartungen, die man hatte, die anders gekommen sind. Und für mich war das interessant, als ich das Leben von Sarah anschaute, wie ist sie mit Enttäuschung umgegangen? Wie war ihr Leben? Das ist mir einfach durch das Durchlesen von ihrem Leben und Recherchieren einfach von Erfüllung und Träume und Vertrauen, wie war das aktiv in Sarahs Leben? Und ich möchte behaupten, dass es Gottes Absicht ist für jeden von uns, dass wir wie Sarah lernen, Gott zu vertrauen. Ich möchte behaupten, dass wir alle lernen sollen, wie Sarah auch gelernt hat, und ich hoffe, ich euch das klar machen kann, dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Ich habe jetzt versucht, mir war das interessant, dass Sarah erwähnt wird, und ich dachte mir, okay, wer wird noch vom Alten Testament erwähnt? Und habe versucht herauszubekommen, welche Frauen im Alten Testament werden im Neuen Testament erwähnt. Das Verrückte ist, auch Google hat mir da nicht geholfen. Und Google macht alles sonst. Aber auch Google hat absolut, die haben mir alles Mögliche gegeben. Aber nicht, welche Frauen im Alten Testament im Neuen Testament erwähnt werden. Ich habe jetzt nach meiner eigenen Art recherchieren, ich habe 6 Frauen gefunden. 4 werden nur einmal erwähnt, eine wird dreimal erwähnt, und die eine davon, die sehen wir auch hier in Hebräer 11. Da sehen wir sie in Vers 31. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und sie wird dreimal erwähnt im Neuen Testament. Sarah wird 5-mal erwähnt im Neuen Testament, wenn ich alle gefunden habe. Hier ist also eine Frau, die wird mehr erwähnt als alle Frauen im Alten Testament, wird sie als Beispiel gebracht im Neuen Testament. Jetzt könnte man sagen, ja, natürlich, sie war die Frau von Abraham, der Mann des Glaubens. Davon hat sie bestimmt auch ein Stück weit Ruhm mitbekommen. Aber ich glaube, sie war eine interessante Frau. Eine Frau, die sehr resolut war, die eine Meinung hatte, einen Charakter. Wir sehen auch eine stolze, leidenschaftliche Frau. Und die Bibel lässt uns einen Einblick im Leben dieser Frau. Zuerst hieß sie, wie wir sie in der Bibel kennenlernen, ich wollte eigentlich nachfragen, Sarai oder Sarai. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, also es war nicht Sarah, sondern AI am Schluss. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie man das aussprechen soll. Sarai. Ihr Name bedeutet meine Prinzessin. Oder es war eine persönliche Form von Fürstin, könnte man auch sagen. Aber manche Übersetzungen haben gesagt, meine Prinzessin. Sie lebte ungefähr 2100 Jahre vor Christus. Und sie lebte in der Stadt Ur. Und das war eine blühende Handelsstadt. Und wir wissen, dass Abraham und Sarai reich waren. Sie hatte also ein gutes Leben. Sie lebte in einer Situation, ja, muss sehr schön gewesen sein. Welche Träume hat sie gehabt? Wie hat sie sich das Leben vorgestellt? Erstens einmal mit Kindern und Familie und dann auch mit gutem Wohnen und alt werden in Ur. Wer weiß, wie sie sich das Leben vorgestellt hat. Auf jeden Fall wissen wir, dass es vollkommen anders gekommen ist. Dann hat Gott sie angesprochen. Wir werden auch manche Stellen anschauen in 1. Mose ab Kapitel 12, wenn ihr da auch schon mal hingehen wollt, 1. Mose Kapitel 12. Als Gott zu Abraham und Sarai sprach, dass sie aus Ur ausziehen sollten, da wissen wir nicht haargenau, wie alt sie waren. Sie gingen zuerst nach Haran zusammen mit Lot und mit Familie. Und dann nach bestimmter Zeit gingen sie von Haran weg, weil Gott gesagt hat, ich will euch ein Land geben und ich will dich, Abraham, zu einem Volk machen, aus dem auch eines Tages der Retter kommen würde. Und als sie von Haran weggezogen sind, war die Sarai 65 Jahre alt. Und das Interessante ist, dass damals die Frauen meistens zwischen 13 und 15 geheiratet haben. Wenn Sarai 15 war, wie sie geheiratet hat, und die ist 65 aus Haran weggezogen, wie lange war sie schon verheiratet? 50 Jahre, wenn man sich das vorstellt. Schon 50 Jahre. Ich bin keine 50 Jahre verheiratet. Und Sarai war schon 50 Jahre verheiratet, aber kinderlos, was natürlich auch besonders schwer war. Aber sie wird als schön beschrieben. Das ist die Beschreibung von ihr, dass sie wunderschön war. Und es muss eine besondere Schönheit, nicht nur eine aufgedackelte Schminke-Schönheit sein, sondern eine besondere Schönheit gewesen sein, die man richtig sehen konnte an ihr. Sie war ganz offensichtlich Abraham treu und hat geglaubt mit Abraham, dass sie Kinder bekommen würden, dass sie ein Kind bekommen würden, wie viele, weil keine Ahnung, was sie für Träume hatte, und dass das dann zu diesem Volk führen würde. Aber wie wir wissen, sie war noch lange als Nomadin dann unterwegs, und das muss man sich auch vorstellen. Sie hat alles aufgegeben, Familie, Verwandtschaft, Bekanntschaft, ein gutes, reiches Leben. Sie hat zwar immer noch Reichtum gehabt, aber sie lebten jetzt als Nomaden in einem fremden Land, in Zelte, unterwegs, in verschiedenen Erfahrungen. Also unglaublich, was Sarai jetzt für Veränderungen durchgemacht hat. Und dann haben wir die Geschichte, dass Abraham zu ihr gesagt hat, überall, wo wir hingehen, wo jemand sein könnte, der dich haben, also ein Fürst, wenn nicht irgendwie wäre, sondern Leute von Namen, die dich sehen werden, die werden dich wollen, weil du so schön bist. Deswegen sage den Leuten, du bist meine Schwester. Und das war sie ja auch, denn sie hatten den gleichen Vater, aber unterschiedliche Mütter. Und Abraham hatte Angst, dass man ihn umbringen würde, damit sie die Sarai heiraten konnte. Und die erste Geschichte davon wird gleich nachdem sie ausgewandert sind, in Ägypten erzählt. Wir werden jetzt nicht gründlich alle Einzelheiten anschauen, aber es ist interessant, dass sie gesehen wurde. Wir sehen das ab Vers 10 in 1. Mose 12, dass sie gesehen wurde. Sie war schön und der Pharao wollte sie als Frau haben. Und sie hat auch zugegeben, ich bin die Schwester von Abraham. Was jetzt interessant ist, verschiedene Aspekte sind davon interessant. In dem Recherchieren habe ich auch gesehen, dass die Frauen der damaligen Zeit natürlich nicht so viele Rechte hatten wie heute. Also sie hatten manches zu machen, was wir jetzt heute uns gar nicht vorstellen können. Und damit war sie auch irgendwie gezwungen. Sie hatte nicht die Wahl, will ich diesen Mann oder will ich diesen Mann nicht. Sie ist genommen worden, sie sollte zu seinen Frauen gehören. Wir müssen aber auch verstehen, sie hatten Angst. Sie waren aus Angst hingezogen nach Ägypten, weil sie Gott nicht vertraut hatten, dass er für sie sorgt in der Hungersnot. Und jetzt hatte Abraham Angst um sein Leben. Und ich glaube, es war eine reale Angst. Es war eine echte Angst. Und Sarai liebte ihren Mann und war willig, ihn zu retten. Denn es steht hier ab Vers 12, wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Er wollte ihr das nicht antun, dass er umgebracht wird, damit der andere sie haben kann. Aber irgendwie ist das für mich eine verkorkste Situation. Denn jetzt hat er in Kauf genommen, dass sie jemand anderem gehört. Und okay, er bleibt am Leben, aber ja, also eigenartig. Was interessant ist, was ich auch in manchen Nachlesen darüber gefunden habe, ist, dass der Abraham sie oder der Abram sie an diesem diesen Mann, diesen Fürst von Pharao verkauft hat. Wir müssen verstehen, das war in der Zeit, wo man einen Brautpreis bezahlt hat. Abraham hat viel bekommen. Um ihretwillen bekam er Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Wir haben einen Sohn, der hat eine junge Frau aus Angola geheiratet. Und ihre Familie war geflüchtet von Angola während dem Bürgeraufstand dort. Und es ging um das Leben von ihrem Vater. Und die ist dann hier in Deutschland aufgewachsen. Aber als mein Sohn sich in Gloria verliebt hat, war das die erste, es waren etliche Verwandtschaften, die hier waren oder sind hier in Deutschland, war das die erste in der ganzen Verwandtschaft, die jetzt einen Deutschen heiraten würde. Und wir haben eine Prozedur durchmachen müssen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben nicht verstanden, warum Gloria uns nicht besuchte. Ja, das war, weil wir nicht zuerst den Vater kennengelernt hatten und irgendwie, das war noch einfach das Kennenlernphase. Und wir hätten den Vater ein Geschenk geben sollen. Und wir haben aber dann nachher gesagt, was für ein Geschenk, wie viel ist das? Ein Taschentuch oder 200 Euro oder was bedeutet das? Wie macht man das? Und dann haben wir ein Treffen gehabt zwischen ihr Clan und unsere Familie und die haben uns Fragen gestellt und wir haben uns kennengelernt und dann wurden wir offiziell in ihr Clan aufgenommen mit ein großes Festessen, es war wirklich eigenartig und dann kam es zu dem Brautpreis, als die dann heiraten wollten, dann hieß es, wir müssten den Brautpreis bezahlen. Wir haben einen Aufstand gemacht, wir sind deutsche Amerikaner, wir machen keinen Brautpreis, was läuft hier? Aber es hieß, wenn wir das nicht machen, dann darf Philipp Gloria nicht heiraten. Und Philipp wollte Gloria unbedingt heiraten. Und so hieß es, okay Philipp, wenn du willig bist, den Brautpreis zu bezahlen. Dann haben wir eine Liste bekommen. Eigentlich will ich hier nicht zu lange bleiben an diesem, aber es ist echt verrückt gewesen. Wir haben eine Liste bekommen, diese Tante will einen Pelzmantel, dieser Onkel will Schuhe, diese. Und am Schluss war die ganze Liste über 2000 Euro an Geld, das wir bezahlen sollten. Aber was wir nicht wussten, das war der Verhandlungsanfang. Das sollte eigentlich ein ganzes Ritual werden, nicht eigentlich hier ist das Geld. Und wir haben gesagt, Philipp hat dieses Geld nicht, wir haben dieses Geld nicht, das geht gar nicht. Dave hat die Liste, mein Mann hat die Liste gar nicht mitgenommen, als wir die kulturelle Hochzeit feierten. Wir hatten drei Hochzeitsfeier, also sehr, sehr anders, sehr laut. Und als mein Mann dann gesagt hat, ja, wir können, ich weiß nicht mehr, was es war, 200 Euro oder 300 Euro, und die haben gesagt, wo ist die Liste? Wir wollen diskutieren, die wollten kämpfen mit uns, aber wir wollten nicht. Ich meine, wir sind dem nicht gewachsen und wir sind dem auch nicht gewohnt. Und dann sind die Männer aus dem Raum gegangen und die haben im Nebenraum, also die ganzen Onkels und so weiter, und man hat gehört, die haben geschimpft, natürlich in einer Sprache, die wir nicht verstanden haben. Und irgendwann ist Glorias Mutter, die hat mit, glaube ich, 16 Gloria gehabt, so ist sie eine ziemlich junge Frau, aber sehr resolut. Ich mag die Frau sehr. Und sie ging rüber, hat den Männern den Kopf gewaschen. Und kurze Zeit später kamen die Männer kleinlaut rein und haben gesagt, gut, dann lassen wir das Ganze, dieser Brautpreis wird bezahlt, den Dave gesagt hat. Aber dann fing ein Ritual an, wo wir dann Gloria in unsere Familie aufgenommen haben. Dann hieß es, sie gehört nicht mehr zu ihrer Familie, sie gehört zu unserer Familie. Was auch für uns alle sehr eigenartig war. Und nachher, wir hatten Besuch mit dabei und die haben gesagt, das geht doch nicht. Ihr habt ja das Mädchen gekauft. Man kann doch eine Frau in Deutschland nicht kaufen. Und was ich aber sagen muss, wir haben schon gelernt, weil wir viel mit Gloria und auch mit ihrer Mutter gesprochen haben, was dahinter steht. Es ist nicht nur ein Kaufen und Verkaufen. Es ist eine Zugehörigkeit, ein Versprechen von beiden Familien, dass wir beide uns einsetzen für dieses junge Pärchen, dass wir beide die Verantwortung sehen, dieses Pärchen zu begleiten in ihre Ehe. Und wenn Gloria nicht ihr Teil getan hätte, dann hätten wir sagen können, hey, wir haben hier bezahlt. Schaut mal, das Gloria, ich meine, das ist jetzt grob gesagt, aber so wurde uns das auch erklärt. Gloria hat jetzt ihre Pflichten zu erfüllen. Aber es war in sehr viel Liebe und Einvernehmen. Und ich muss sagen, wir lieben Gloria. Und irgendeinen von diesen Tagen werden wir erfahren, dass wir von Ihnen das dritte Enkelkind und das erste Mädchen in der Familie bekommen werden. So sind wir ganz begeistert. Wir haben 3 Söhne und 4 Enkelsöhne. Und jetzt erwarten wir ein Mädchen von Gloria. Und wir könnten uns keine liebere Schwiegertochter vorstellen, auch wenn wir sie besitzen oder nicht besitzen oder wie auch immer. Und das war die Situation, die wir jetzt hier haben mit Abraham und Sarai. Abraham hat Sarai verkauft an Pharao. Wenn wir uns das vorstellen, er hat den Brautpreis bekommen. Ich denke, dass ein Teil von dem hier war Satans Eingreifen. Satan wollte verhindern, dass das Versprechen, was er Abraham und Sarai gegeben hat, dass aus ihnen eine Nation kommen sollte, durch dem er die ganze Welt segnen würde, das musste verhindert werden. Das musste um jeden Preis verhindert werden. Deswegen schon mal die Angst, sie nach Ägypten zu führen. Dann irgendwie, ja, wenn sie jetzt von ihm schwanger werden würde oder irgendwie Unsicherheit käme, woher das Baby jetzt kommt, das würde alles durcheinander bringen und damit hätte man Gottes Plan durchkreuzt. Und ich denke, das war auch ein Stück weit Satans Ziel hinter dieser ganzen Sache. Aber Gott lässt sich nicht seine Pläne durchkreuzen. Und Gott hat eingegriffen, hat auch dem Pharao klargemacht, dass Sarai dem Abraham gehörte. Und er hat sie gehen lassen, weil Gott auch gestraft hat. Und auch bei dem späteren Zeitpunkt, da will ich nicht nochmal drauf eingehen, wo sie bei Abimelech war, da passierte Ähnliches. Da hat auch dort Gott eingegriffen und sichergestellt, dass Sarai nicht von diesen Männern Geschlechtsverkehr hatte und dadurch irgendwie ein Kind bekommen könnte. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie konnte Sarai mit 65, das war die Ägypten-Geschichte, so schön sein, dass jemand sie haben wollte? So schön kann man sich gar nicht vorstellen mit 65 und beim zweiten Mal war sie 89 und so schön, dass der Abimelech sie haben wollte. Jetzt habe ich beim Lesen, interessanter, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber ich denke für uns Frauen interessant, Sarai lebte bis 127, also die Frauen und die Männer lebten damals noch länger, weil es noch näher an der Schöpfung war. Und sie hatten auch, und ich glaube, man kann das in der Geschichte erkennen, die Sarai hatte auch noch lange ihre Menstruationszyklen gehabt, weil sie hat noch sie hat noch bis 75 gehofft, schwanger zu werden. So muss sie bis dahin noch Babys hätte kriegen können. Und der Östrogen, der im Körper drin ist, der hat auch eine Auswirkung nicht nur auf Babykriegen, sondern auch auf unsere Haut und auf unser Aussehen. Sodass ich denke, Sarai schon deswegen schon noch sehr jung also für unsere Begriffe jetzt jung ausgeschaut hat, dass ihre Haut noch sehr schön war und sie deswegen noch als begehrenswert begehrenswert aussah. Nur eine kleine Nebensache, aber fand ich interessant. Sie hat aber jetzt kein Kind. Und es ist erstaunlich, wie lange sie noch weiter gehofft hat und nicht aufgegeben hat. Und wie lange sie dem Abraham treu war, in dem Glauben, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde. Ich glaube, Abraham hat bestimmt erzählt, was Gott ihm erzählt hat und was Gott versprochen hat. Wir wissen nicht im Moment, also wir kommen später drauf, wo Gott eingreift und es ganz klar sagt, Sarai soll die sein. Wie viel das vorher klar war, wissen wir nicht, aber wir sehen schon, dass Sarai damit gerechnet hat, dass sie diejenige sein würde, die ein Kind bekommen würde. Aber jetzt hat ihren Zyklus aufgehört. Jetzt war alle Hoffnung vorbei. Jetzt war es zu spät. Was hat sich Gott gedacht? Also wenn er noch bis kurz vor Ende, das hätte ja noch klappen können, aber jetzt war alle Hoffnung vorbei. Und Sarai brauchte eine Lösung. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, ein Ehevertrag aus dem 19. Jahrhundert vor Christus. Das ist jetzt nicht in der Bibel, was ich jetzt erzähle. Das war ein Ehevertrag, das man archäologisch gefunden hat. Und da stand drin, dass eine bestimmte Laquipum hat Hatala, die Tochter des Enishru, geheiratet. Das müsst ihr euch alle merken. Und hier war der Heiratsvertrag. Wenn sie ihm nicht innerhalb von 2 Jahren Nachkommen geboren hat, wird sie selbst eine Sklavin erwerben. Und später, wenn diese ihr ein Kind von ihm geboren hat, darf sie sich ihrer durch Verkauf an wen auch immer wieder entledigen. Ja, furchtbar, gerade für diese Sklavin. Aber es war also kulturell eigentlich nicht so eine verrückte Idee, eine Sklavin zu nehmen und durch die Sklavin ein Kind zu bekommen. Und dann die Sklavin könnte man wieder wegschicken. Und das Kind würde dann dieser Frau, die Besitzerin, gehören. Und das würde ihr Kind sein, war so wie eine Leihmutter. Und, oder Adoption, Kombination von beiden. Und sie würde das Kind haben und das Kind erziehen. So was Sarah jetzt hier vorgeschlagen hat, war von dem her jetzt nicht absolut ausgefallen, wobei es nicht Gottes Plan war. Es war nicht das, was Gott verheißen hatte. Und ich finde es interessant, dass wieder hier Satan versucht einzugreifen. Und Satan versucht, irgendwie Gottes Plan durcheinander zu bringen. Und ich glaube auch, und das ist, wo wir uns wiederfinden und wo wir uns überlegen sollen, wie wir dazu passen. Manchmal sind unsere Probleme so groß und unser Gott scheint so klein zu sein und die Möglichkeiten, dass Gott wirklich wirkt, scheint sehr klein zu sein, von unserem menschlichen Ermessen heraus, weil wir die Situation anschauen und nicht die Größe unseres Gottes. Wir haben nicht gelernt zu sagen, mein Gott ist groß, mein Gott, bei ihm gibt es keine Grenzen. Und noch dazu kommt irgendwie dieses Ding, die wir Frauen auch oft haben, dass wir die Dinge managen wollen. Wir wollen irgendwie die Kontrolle drüber haben. Wir müssen das machen. Und viele von euch, die ihr verheiratet seid, ihr wisst, wie man auch wirklich gut unsere Männer manipulieren können. Wir wollen unbedingt diesen Weg irgendwie gehen. Die Kontrolle über die Situation haben. Kontrolle über meine Kinder, damit ich als Mutter gut dastehe und meine Kinder so werden, wie ich sie mir wünsche. Kontrolle über meine Arbeit, damit ich gute Arbeit mache und damit das anerkannt wird und damit ich gut dastehe. Oder Kontrolle über morgen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Am 1. Mai, das ist also gar nicht so lange her, hat mein Mann einen Herzinfarkt gehabt. Und man hat uns gesagt, dass es sehr knapp war, dass er beinahe gestorben wäre. Und er war auch für eine Weile auf Intensiv. Und ja, aber mein Mann ist hier mit mir. Gott hat Gnade gegeben und hat meinen Mann bewahrt und ihm auch Kraft geschenkt. Aber ich muss sagen, da wird man vor der Tatsache gestellt, ich habe die Dinge nicht in der Hand. Ich kann nicht entscheiden, wie meine Ehe ausgehen wird, mein Leben ausgehen wird, meine Kinder, meine Situation. Es ist in Gottes Hand. Und kann ich bewusst Gott die Kontrolle abgeben? Und ich muss sagen, das ist ein Kampf. Denn am Anfang, nein Gott, du darfst das nicht, das kannst du nicht. Aber kann ich die Kontrolle auf Gott abgeben, weil ich weiß, dass er ein mächtiger, liebender, guter Vater, das war ja in einer von den Vorträgen so gut rübergebracht, was für ein guter Gott wir haben und sein Handeln gut ist und darauf können wir vertrauen. In 1. Mose 12, also ganz kurz zurück, einfach hier zu sagen, wen vertraue ich? In Vers 1, wo Gott den Abraham ruft, dann sagt er, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt pass auf, ich möchte ein bisschen überbetonen, aber es steht, dass ich dir zeigen werde und ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Und dir soll gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. In dir soll gesegnet werden. Irgendwie die Betonung, es hat, wir müssen zu dem zurückkommen, der uns berufen hat, der uns das Heil gegeben hat, der unser himmlischer Vater ist, dort zurückzukommen. Und das ist mir hier so aufgefallen. Es ist diese Kontrolle abzugeben. In 2. Petrus 3, Vers 9, das müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber da steht, der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für eine Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Kann ich Gottes Langmut vertrauen? In meinem persönlichen Leben, auch für die, die ich wünsche, dass sie zum Glauben kommen, überhaupt für die Situationen, die wir jetzt im Moment in der Welt sehen. Gottes Verheißungen glauben und sein Langmut auch vertrauen. Das Interessante ist, dass Sarai jetzt Hagar, seine Sklavin, und es wird gesagt, das ist eine von denen, die sie bekommen hatten, wo sie in Ägypten waren. Das war eine ägyptische Magd. Und sie hat dem den Abraham gegeben und Abraham hat zugesagt. Und sie ist sofort schwanger geworden. Das muss hart gewesen sein. Ich habe eine Schwägerin, die keine Kinder bekommen konnte und als ich geheiratet habe und wir gesagt haben, wir warten noch ein bisschen, ich bin sofort schwanger geworden. Ich war in der Flitterwochen schwanger geworden. Und das war schwer für meine Schwägerin, die so lange hat warten müssen, zu sagen, ich freue mich mit dir. Aber sie hat sich gefreut mit mir. Aber hier war jetzt eine Situation, wo die Hagar jetzt sofort schwanger wurde, aber sie hat auch das Sarai spüren lassen. Weil sie hat gemerkt, das Problem liegt bei Sarah und nicht bei Abraham. Und sie hat das Sarai spüren lassen. Jetzt schau mit mir Kapitel 16 an. Ich finde hier eine Aussage von Sarai so interessant. 1. Mose 16, Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ich dachte irgendwie, ich weiß, dass, also ich bin manchmal leider gut darin, meinen Mann zu manipulieren und an ihm die Schuld zu geben. Also ich hoffe, dass es nicht immer so offensichtlich ist, aber dennoch glaube ich, liegt das bei uns Frauen gegeben, dass wir gerne die Dinge manipulieren und dann gerne das so darstellen, dass eigentlich der Mann schuldig ist und nicht ich. Und hier sehen wir das so klassisch. Da wird ein richtiges Frauenbild dargestellt bei Sarai. Sie gibt dann Abraham die Schuld und sagt, schau mal, was du mir angetan hast. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, also es ist deine Magd. Tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Autsch. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Und ich denke mir, hier war kein gutes Bild. Mein Hagar war nicht gut. Die hat offensichtlich falsch reagiert. Aber, Sarai, wenn es heißt, er hat sie gedemütigt, wahrscheinlich hat sie geschlagen oder irgendeine sehr harte Strafe vorgenommen. Es war nicht nur sie, einen Rufnamen zu nennen, sondern sie hat sie gedemütigt. Und die Hagar ist geflohen. Gott hat aber die Hagar in der Wüste, diese schwangere Frau, ermutigt, wieder zurückzugehen, hat gesagt, du wirst einen Sohn bekommen, Ishmael, und ich werde auch ihn zu einem großen Volk machen. Aber geh zurück und ordne dich der Sarai unter. Und irgendwie von diesen Untertonen der Geschichte, die dann nachher folgt, muss man sagen, wahrscheinlich war es ein Waffenstillstand zwischen den zwei Frauen, aber keine Freundschaft. Und eigentlich gehörte Ishmael jetzt der Sarai. So war es eigentlich abgemacht oder so ist der Vorgehensweise. Sarai musste noch weitere 13 Jahre warten. Sie war jetzt 89 Jahre alt. Sie hat 24 Jahre im Herumwandern in der Wüste gelebt. Und dann lesen wir diese Stelle aus Hebräer, ich möchte hier jetzt einfach vorgreifen, wo sie sagt, sie achtete, also durch Glauben hat sie ein Kind bekommen, weil sie den treu achtete, der die Verheißung gegeben hat. Wie kam jetzt der Punkt, dass Sarai von Handeln, Kontrolle haben, manipulieren, wie kam sie zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, ich glaube Gott, ich vertraue ihm, dass er mir ein Kind gibt, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, obwohl es unmöglich ist. In 1. Mose 17 ist wieder eine Stelle ab Vers 15, wo Gott wieder zu Abraham, und jetzt gibt er Abraham und Sarah neue Namen, und Gott spricht wieder, er hat mehrfach gesprochen und hat immer wieder seine Verheißung betont. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Also interessant, auch Abraham hat hier gelacht. Und hier haben die beiden, also hier ist das erste Mal, wo man klar sehen kann, Sarah war jetzt als Mutter ausgedacht. Wie viel das vorher klar war, wissen wir nicht, aber hier wird es absolut klar ausgedrückt. Und dann kommen die drei Besucher zu Abraham, von denen wir glauben, dass eben der eine war der Engel des Herrn, also Jesus Christus in seiner Menschenwerden hier auf Erden. Und sie besuchen Abraham und Sarah und sagen ihnen, dass sie ein Kind bekommen werden. Und da ist es dann in 18 Vers 12 lesen wir, also dann war die Situation, er hat es ihnen vorausgesagt, darum lachte sie in ihrem Herzen, Sarah jetzt, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Jetzt möchte ich sagen, ich habe recherchiert, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden. In der Schlachte 2000 ist das ein Ausrufezeichen. Soll mir meine noch Wonne zuteil werden? In manchen Übersetzungen ist es ein Fragezeichen. Soll mir noch Wonne zuteil werden? Das soll klappen? So weiß ich nicht genau, welche Bedeutung es hat. Aber zum Teil ist es bestimmt auch ein Fragen nach, wie Maria, als der Engel sagte, sie wird ein Kind gebären und sie sagte, ich kenne doch keinen Mann, wie soll das funktionieren? Das war nicht Zweifel, sondern Nachfragen. Und hier wird irgendwie, weil wie das Ganze weitergeht, irgendwie ein Fragen, ein Lachen, ein Zweifeln, aber auch Hoffnung und Glauben irgendwie vollkommen vermischt in dieser Begebenheit. Und Sarah lachte in ihrem Herzen und der Engel des Herrn sagte, warum lacht Sarah? Und sie hat Angst gekriegt, heißt es hier, und sie leugnete in Vers 15 und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber sie hat hier was gesehen. Dieser Mann weiß. Und er hat zu ihr gesagt in Vers 14, sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und das ist die Aussage, die wir uns stellen dürfen mit unseren Fragen und Enttäuschungen und nicht wissen, wie Dinge laufen sollten, denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Und ich glaube, dass Sarah sich hier irgendwo entschlossen hat. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Ich will glauben. Ich will dem Herrn glauben. Er hat mir das versprochen. Und dieser Glaube war es, was sie auch ermöglicht hat, ein Kind zu bekommen, obwohl sie keine Kinder hätte bekommen können. Ich hatte letzte Woche meine stille Zeit in 2. Korinther 1, Vers 20 gelesen, denn so viele Verheißungen Gottes gibt es, und es gibt viele. In ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Ich war ermutigt von dieser Stelle. Gottes Ja ist ein Ja, sein Amen ist ein Amen. Ich darf mit Gottes Verheißungen rechnen. Glaube ich, dass Gott das gute Werk, das er in mir angefangen hat, auch vollenden wird? Glaube ich, dass Gott treu ist, auch wenn ich den Ausweg nicht sehe? Glaube ich, dass Gott auch durch Schwierigkeiten mir Gutes tun will, weil er gut ist? Glaube ich das? Sollte mein Herrn etwas zu wunderbar sein? Wir lesen dann in, ich glaube, meine Zeit läuft aus, ich habe zu viele Geschichten erzählt, in 21, Vers 6 lesen wir, und Sarai, also dann war die Geburt Isaaks, sie haben dann ein Kind bekommen, sie ist schwanger geworden. Und dann im Vers 6 liebe ich, wie sie sich ausdrückt, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und ich möchte hier etwas sagen, auch zu Sarahs Schönheit und ihrer Freude, ihrem bisschen Witzeleien mit dem Wort Lachen, die hier zum Ausdruck kommt. Ich glaube, ihre Schönheit lag zum Teil auch daran, dass sie nicht eine verbitterte Frau war. Denn wenn wir verbittert und uns grämen über die Dinge, die nicht so kommen, wie wir uns vorstellen, mit der Zeit wird man uns das auch auf dem Gesicht sehen. Ich habe eine Frau kennengelernt vor Jahren, wo sie noch ungläubig war, und sie hat ein schweres Leben gehabt. Ihre Mutter war sehr früh gestorben, als Kind noch, und dann hatte sie einen Alkoholiker als Mann und hatte wirklich schweres Leben. Und die Annegret hatte ein hartes Gesicht. Sie hatte einen festen Mund und kleine Lippen, also sie hatte so ein hartes Gesicht. Wir haben zusammen Bibelarbeit miteinander gemacht, und das war eine von den wunderschönen Erlebnissen. Annegret hat Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie sowas erlebt. Annegret ist mit hundertprozentiger Begeisterung gläubig geworden. Sie hat überall mitgemacht. Sie hat bei der Kinderstunde, sie sollte mir helfen, aber sie hat immer die Antworten gegeben, weil sie so begeistert war von den Antworten. Und ich musste immer wieder sagen, Annegret, lass die Kinder antworten. Und das Erstaunliche an Annegret war, ist, dass sich ihr Aussehen verändert hat. Ich habe das noch nie so plastisch gesehen. Ich wünschte, ich hätte ein Bild vorher Annegret, nachher Annegret. Weil ihr ganze Gesichtszüge waren weicher. Ihr Mund wurde breiter. Ihre Lippen waren nicht einmal so schmal. Sie hat einfach eine Freude ausgestrahlt, die ihr Gesicht verändert hat und sie schön gemacht hat. Was sie vorher, wäre sie nicht auf meiner Liste von schönen Frauen gewesen. Annegret ist in der Zwischenzeit beim Herrn, sie ist gestorben an Krebs, aber bis zum Schluss hatte sie mit Freude ihren Glauben gelebt. Und das war das, was sie schön gemacht hat. Und ich denke hier auch, die Sarah, die Tatsache, dass sie so schön war, war auch, weil sie nicht bitter war, sondern den vertraut hat, der Verheißungen erfüllen kann. Den vertraut hat, dem nichts unmöglich ist. Ja, dann lesen wir die Geschichte natürlich, wo Hagar dann weggeschickt wird. Das lassen wir jetzt einfach aus. Ich möchte ganz kurz, weil ich das nicht von Cheryl wegnehmen möchte. 10 Minuten. Okay. Ganz kurz auf 1. Petrus. Das ist eine von den 5 Stellen, wo Sarah nochmal erwähnt wird. Und das ist 1. Petrus Kapitel 3. Und das ist die Stelle, die auch Cheryl mit uns nachher genauer anschauen möchte, da wird von Sarah nochmal gesprochen. Hier wird beschrieben, wie eine Frau handelt, interessanterweise, die nicht auf ihr Aussehen die Betonung legte, sondern auf das Innere. Und in 1. Petrus 3, Vers 5 lesen wir, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihr Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Was mir hier auffällt, sie hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und das war genau das, was wir in Hebräer 11 lesen. Sie hat gehofft, auch wo keine Hoffnung da war. Sie hat geglaubt. Und ich finde es interessant, dass sie ihn gehorchte. Auf der einen Seite könnte man sagen, die Frauen hatten damals keine andere Wahl. Es war eine andere Situation. Aber die Tatsache, dass es erwähnt wird, sagt mir, sie hat ihn gehorcht, auch bereitwillig gehorcht. Es war eine Einstellung von Gehorchen und sich ihm unterordnen. Ihre Hoffnung war eben nicht auf ihre Wünsche erfüllen, sondern ihre Hoffnung war auf Gott. Ich habe mich dann auch gefragt, sie nannte ihn Herr. Das fand ich immer ein bisschen eigenartig. Ich habe nur eine Stelle gefunden, wo sie das gemacht hat. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund war, warum sie ihn Herr nannte. Ich habe nämlich im Überlegen auch an Epheser 5 denken müssen. Epheser 5, Vers 33, da steht, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Bei unserer Hochzeit war Epheser 5, 33 unser Predigttext. Und er hat meinen Mann angesprochen, dass er seine Frau lieben soll, aber er hat auch mich angesprochen, dass ich meinen Mann Ehrfurcht erweise und sagte, kein anderer Mann darf meine Bewunderung genießen und die Hingabe bekommen, die ich meinem Mann gebe. Und dass das heißt, dass ich meinen Mann Ehrfurcht zeige. Und das ist das, was Sarah hier gemacht hat, dass sie ihrem Mann Ehrfurcht gezeigt hat. Und dann interessant, sie tat ihm Gutes und auch keinerlei Furcht einjagen lasst. Das hat mich jetzt auch wieder, was heißt das? Aber wenn ich meine Hoffnung auf Gott setze, dann kann ich vertrauen, dann kann ich loslassen von dem, was mir wichtig ist. Und muss nicht in Furcht leben. Was ist, wenn? Es könnte sein, dass. Ich mag nicht das. Ich muss irgendwie die Sachen managen. Ich kann loslassen, weil meine Hoffnung auf Gott ist. Und deswegen konnte sie ihre Furcht loslassen oder nicht von Furcht motiviert sein. Sarah war eine Frau, die wusste, was Enttäuschungen bedeutet. Sie war keine perfekte Frau und das ist sehr schön, weil das gibt mir den Mut, dass ich von ihr lernen kann. Und wir wissen, wie oft wir stolpern, wie auch wir manchmal Vertrauen verlieren, wie wir manchmal zweifeln, auch manchmal auf uns selber schauen, auf die Situation schauen und wieder neu lernen müssen, neu motiviert sein müssen, auf den Herrn zu schauen und zu sehen, wie wunderbar und wie groß unser Gott ist. Und so sehen wir hier eine Frau, die das gelernt hat. Sie hat Gott geglaubt, auch in Unsicherheit und Enttäuschung. Und Gott hat sie gesegnet. Lass uns wie Sarah auf den hoffen und den als treu achten, dem nichts unmöglich ist. Gerade auch wie er auch mit manchen Enttäuschungen umgehen wird in unser Leben. Lass uns lernen, aus dem Glauben zu leben und Sarahs Beispiel zu folgen. Das war das, was mich selber sehr ermutigt hat aus dem Betrachten von Leben von Sarah und das, was ich euch auch mitgeben möchte, wo sie hier im 1. Petrus als Beispiel für uns gegeben wird.
Wir als EBTC wollen dich ermutigen, im Glauben zu wachsen. Im Februar und März haben wir deshalb ein besonderes Geschenk für dich. Du kannst das Büchlein »Ich will mich ändern«, wie uns das Evangelium befreit und motiviert, kostenfrei bestellen. Nutze dazu den Rabattcode Geschenk auf der Webseite ebtc.org/geschenk. Der Rabatt gilt für die Bestellung von einem Buch und ist in einer begrenzten Anzahl verfügbar. Gerne kannst du uns mit einer Spende unterstützen. Nochmal die Webseite ebtc.org/geschenk. Viel Freude beim Lesen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.